Teezeremonien, Mandarinstunden oder auch Qigong-Kurse an Konfuzius-Instituten wird chinesische Sprache und Kultur weltweit vermittelt. Allerdings stehen diese Institute auch in der Kritik, der Vorwurf dabei, sie seien der verlängerte Arm chinesischer Propaganda. Und weil die Institute in der Regel an Universitäten und Hochschulen der Gastländer angegliedert sind, fragen wir uns heute, wie beeinflussen Konfuzius-Institute die Freiheit der Wissenschaft? Ich bin Lars Feien. Hi!
Zurück zum Thema.
Sie sind weltweit verbreitet. Allein in Deutschland gibt es insgesamt 19 von ihnen Konfuzius-Institute. Das sind Einrichtungen, die die chinesische Sprache und Kultur vermitteln sollen. Als staatliche Bildungsorganisationen sind sie dabei der chinesischen Regierung untergeordnet und damit auch der Kommunistischen Partei und Staatschef Xi Jinping. Die Konfuzius-Institute arbeiten in Deutschland eng mit Universitäten und Hochschulen zusammen. Sie bieten etwa Sprachkurse an oder nutzen auch universitäre Räumlichkeiten. Es gibt allerdings Bedenken, dass die Institute dadurch politischen Einfluss auf das akademische Leben und die freie Wissenschaft nehmen. Schwedens Universitäten zum Beispiel, die haben bereits alle Kooperationen mit Konfuzius-Instituten beendet. Hierzulande hat zum Beispiel auch die FDP schon öfter gefordert, die Institute von den Unis zu trennen. Wie kritisch man die Zusammenarbeit von Konfuzius-Instituten und deutschen Hochschulen und Universitäten eigentlich sehen sollte, darüber habe ich mit Björn Alpermann gesprochen. Er ist Professor für Sinologie an der Universität Würzburg.
Ja, ich denke, die Medienberichterstattung ist durchaus sehr kritisch. Die Frage ist immer, wie viel steckt tatsächlich an Kritikwürdigem dahinter? Es gab diesen einen Skandal im vergangenen Jahr, als eine Lesung einer Xi Jinping-Biografie von zwei Journalisten an zwei Standorten von Konfuzius-Instituten auf chinesische Intervention hin unterbunden wurde. Das ist natürlich ein ganz klarer Bruch der Vereinbarungen und der Rolle der Konfuzius-Institute und muss verurteilt werden. Die Universitäten haben die Lesungen dann eben in eigener Regie durchgeführt und nicht über die Konfuzius-Institute. Das heißt, die haben ein Zeichen setzen wollen, dann damit auch, dass sie sich eben nicht abhängig machen von dieser Einflussnahme. Davor gab es aber relativ wenig an Vorkommnissen, wo ich sagen würde, da hat sich die chinesische Regierung oder Partei, die Kommunistische Partei Chinas, direkt in die Programmgestaltung der Konfuzius-Institute eingemischt. Das heißt, man muss da schon genau hingucken, wo beginnt wirklich unliebsame Einflussnahme. Und was man zum Beispiel durchaus diskutieren kann, ist die Frage, ob diese Konfuzius-Institute unbedingt an deutsche Partneruniversitäten gebunden sein sollen. Ich habe es ja eben schon gesagt, da gibt es durchaus manchmal Abhängigkeitsverhältnisse, was die Sprachausbildung dann in den sinologischen Studiengängen anbelangt beispielsweise, die ich auch als ungut betrachten würde. Aber das heißt nicht, dass in der inhaltlichen Ausbildung der Sinologie-Studierenden von Seiten der KP irgendwie Einfluss genommen werden könnte.
Ein Beispiel, wo vielleicht Einfluss genommen werden könnte, zumindest könnte man das denken, gab es ja auch an der Universität Göttingen und an der FU Berlin. Dort werden Professuren von Konfuzius-Instituten mitfinanziert, an der FU sogar mit knapp 500.000 Euro. Die FU musste dann auch Lehrpläne, einen Bericht über die Arbeit des Lehrstuhlinhabers und eine Liste mit angeschafften Büchern vorlegen. Wie würden Sie das einstufen? Das scheint aber doch schon eine inhaltliche Einflussnahme zu sein, oder?
Ja, das sind Stiftungsprofessuren, die werden nicht direkt vom Konfuzius-Institut, sondern von der dahinterliegenden staatlichen Stelle zur Förderung der chinesischen Sprache, Hanban, finanziert. An der FU Berlin geht es um eine Stelle zur Didaktik des Chinesischen, also eine Stelle, die sich mit der Sprachausbildung im Chinesischen beschäftigt und die eine Anschubfinanzierung aus China bekommen hat für die ersten 3 Jahre. Das heißt, da ist auch dann letzten Endes die Freie Universität Berlin, die Hauptakteurin. Das Auswahlverfahren für die Professur lief völlig ohne chinesische Einflussnahme ab. Der Lehrstuhlinhaber ist aus meiner Sicht über jede Kritik erhaben, was seine politischen Einstellungen anbelangt. Und es ist eben die Frage, ob schon allein die Sprachausbildung, wenn da die chinesische Regierung sozusagen über ihre Vertretung des Hanbans sich dann vergewissert, wofür das Geld ausgegeben wurde, ob das schon eine Einflussnahme auf die Forschungsfreiheit dann an der Freien Universität Berlin darstellt. Also auch da denke ich, man muss wirklich genau hingucken. und darf nicht von vornherein sagen, überall wo chinesisches Geld drinsteckt, wird auch inhaltlich Einfluss genommen.
Die Konfuzius-Institute, die sind also mehr als nur Teezeremonien und Sprachunterricht. Sie sind vielleicht wohl eher die Verbindung zwischen autoritärer chinesischer Politik und deutschen Hochschulen. Wie politisch die Kulturinstitute wirklich sind, das habe ich Andreas Fulda gefragt. Er ist Politikwissenschaftler an der Universität Nottingham.
In der Tat handelt es sich da vordergründig um Kultureinrichtungen. Aber wie wir schnell feststellen werden, sind das eben auch sehr politische Organisationen. Und hier müssen unsere Zuhörerinnen sich bewusst sein, dass halt seit 2012 und unter Generalsekretär Xi Jinping in China eine sehr starke Reideologisierung stattgefunden hat. Und wenn Sie die Nachrichten verfolgen, werden Sie mitbekommen haben, dass Minoritäten unterdrückt werden, die Zivilgesellschaft in Hongkong zerstört und halt Taiwan zum Beispiel mit einer militärischen Annexion gedroht wird. Jetzt könnte man sagen, das betrifft uns in Deutschland nicht unmittelbar, aber das stimmt nicht ganz. Denn aufgrund der Art und Weise, wie deutsche Universitäten mit Konfuzius-Instituten zusammenarbeiten, beobachten wir auch bei uns eine Aushöhlung der Wissenschaftsfreiheit. Und das wird auch in Berlin mittlerweile so wahrgenommen. Also Bundesforschungsministerin Karliczek hat noch vor dem Regierungswechsel eingeräumt, dass diesen Konfuzius-Instituten in der Vergangenheit zu viel Raum gelassen wurde. Und aus meiner Sicht ist es jetzt wirklich höchste Zeit, dass sich deutsche Universitäten von diesen Konfuzius-Instituten dann auch trennen.
Können Sie uns vielleicht ein konkretes Beispiel geben, wie der chinesische Einfluss aussieht? Also dass zum Beispiel Themen wie die Taiwan-Frage oder auch die Unterdrückung von Minderheiten nicht angesprochen werden. Wie sieht das in einem konkreten Beispiel im akademischen Alltag aus?
Ein konkretes Beispiel hatten wir im Herbst letzten Jahres. Da wollten zwei Journalisten ihr Buch zu Xi Jinping an zwei Konfuzius-Instituten vorstellen. Diese Buchvorstellung wurde kurzfristig abgesagt. Allerdings haben weder die Konfuzius-Institute noch die Universitäten das selbst bekannt gemacht, diese Selbstzensur, sondern der Verlag der Autoren. Und eigentlich sollte so etwas nicht stattfinden. Und so etwas sollte nicht möglich sein, dass ja eben deutsche Buchautoren ihr Buch zu Xi Jinping in Deutschland nicht vorstellen können. Das ist schon ein sehr konkretes Beispiel, würde ich sagen, für die Art von Zensur und Selbstzensur, die wir beobachten können.
Das Goethe-Institut, das Institut Français oder auch der British Council. Die Idee von internationalen Kulturzentren, die wird von vielen Ländern umgesetzt. Aber diese Institutionen sind, anders als die chinesischen Konfuzius-Institute, nicht an Universitäten oder Hochschulen gebunden. Und das ist auch schon der springende Punkt. Wissenschaft muss im allgemeinen Interesse frei von Einflussnahme sein und auch bleiben. Besonders, wenn der Einfluss von einem autoritären Staat wie China kommt. Dabei ist ein Verbot der Konfuzius-Institute sicherlich nicht die Lösung, eine Trennung deren Arbeit von der akademischen Welt hingegen schon. Das war's von uns für heute. Redaktion dieser Folge hatten Anna Stöckbauer, Hanna Kröger, Rabea Schlotz und Charlotte Thielmann. Produziert wurde die Folge von Andreas Popella. Charlotte Nate war Chefin vom Dienst und mein Name ist Lars Feyen. Ich sag Tschüss und Zaijian.
Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.